Hallo zu einer neuen Ausgabe von Im Museum, eurem Museum für unterwegs. Mein Name ist Andreas und heute habe ich euch wieder einen Deep Dive mitgebracht. Und zwar, wir blicken hinter die Kulissen des Naturhistorischen Museums in Wien. Denn mein heutiger Gast ist Silke Schweiger. Sie leitet die zoologische Abteilung und kuratiert oder ist die Kuratorin der herpetologischen Sammlung. Dort lagern rund 140.000 Amphibien und Reptilien, konserviert in knapp 40 Tonnen Alkohol. Auch ganz wichtig, deswegen sage ich es gleich am Anfang, Ende Mai gibt es eine große Citizen Science Schnitzeljagd, bei der ihr selbst mitforschen könnt und Reptilien finden könnt. Infos dazu gibt's in den Shownotes. Viel Spaß mit dieser Folge. Dann gehen wir gleich tief hinein in diese zoologische Sammlung, die du betreust. Die ist im Naturhistorischen Museum. Und was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen herpetologischer Sammlung und zoologischer Sammlung?
Ja, die zoologischen Sammlungen umfassen bei uns, also bei uns gibt es mehrere zoologische, riesige Abteilungen. Mhm. Die einen beschäftigen sich nur mit Insekten, die anderen mit allen anderen Nicht-Wirbeltieren. Und dann gibt es eben die Wirbeltierabteilung. Und die Wirbeltierabteilung, die leite ich. Und da sind unzählige Kolleginnen und Kollegen arbeiten in dieser Abteilung. Mhm. Wir sind derzeit fast 40
Wahnsinn.
In der Abteilung. Und jeder betreut eine Sammlung. Und in die Zoologie bei uns, bei den Wirbeltieren, gehören dazu die Säugetiere, die Vögel, die Fische, die Amphibien, Reptilien, die Archäozoologie. Und natürlich zu uns, zu mir dazu gehören auch die Präparation, die Hauptpräparation und der Modellbau bei uns im Haus. Das heißt, wir sind eine sehr große Abteilung und innerhalb der Abteilung betreue ich die Amphibien- und Reptiliensammlung. Mhm. Und die Reptilien-Amphibiensammlung, zusammengefasst, du hast es schon vorher gesagt, unter Herpetologie. Und Herpetologie kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich, leitet sich ab von einem kriechenden, schlängelnden Lebewesen, was es auch eigentlich zum Teil ganz gut trifft. Es umfasst nämlich die Amphibien und Reptilien. Also da gehören dazu zu den Amphibien die Frösche, dann die ganzen Kröten, die ganzen Molche, Salamander, auch zum Beispiel bei den Amphibien die Blindwühlen. Und eine Blindwühle ist was, was wahrscheinlich noch nie jemand oder wenige gehört haben. Das sind beinlose Amphibien, die in den tropischen Bereichen verbreitet sind und unterirdisch wühlend hauptsächlich leben. Mhm. Werden auch bei uns ausgestellt im Schaubereich, kann man sich einmal anschauen, weil sehr faszinierend finde ich das, dass man glaubt, das ist eine Schlange oder ein Regenwurm, es ist aber eigentlich ein Amphib. Mhm. Und zu der Herpetologie gehören natürlich auch die Reptilien, also die ganzen Echsen, Schlangen, Krokodile, Schildkröten, das umfasst das alles.
Und die gibt es bei dir in deiner Abteilung, also wenn man da reingeht, das muss man sich so vorstellen, vorne gibt es einen Ausstellungsbereich und dann öffnet sich da plötzlich eine Tür und dann geht man durch Gänge und dort dann plötzlich gibt es ganze Archive voller Kästen und Regale, auf denen hauptsächlich Gläser stehen.
Genau, und also bei uns... Bei uns in der Herpetologie haben wir fast alles in Alkohol konserviert. Mhm. Und das ist 75%iger Alkohol und das ist auch sehr schräg, weil ich führe im Haus zusammen mit meinem Kollegen, mit dem Georg, auch das Alkoholreferat. Das heißt, ich bin zuständig für den Alkoholeinkauf des Museums mit meinem Kollegen zusammen. Und der Alkohol ist bei uns nämlich ein durchaus, also wird sehr viel verwendet, also wir kaufen tausende Liter im Jahr für das gesamte Haus und die Tiere werden eben bei uns in Alkohol konserviert, weil das einfach eine sehr gute Methode ist. Wobei man sagen muss, wir verwenden keinen reinen Alkohol, also wir können ihn nicht trinken, sondern wir müssen ihn wegen der Alkoholsteuer, wir müssen ihn mit Methanol vergällen. Das heißt, der Alkohol ist leicht giftig, man würde erblinden, wenn man ihn trinkt und so vermeiden wir aber die Alkoholsteuer, die ja relativ hoch ist.
Aha, okay.
Das und das sind Probleme, mit denen man sich eigentlich als Zoologin oder Zoologe, wo man gar nicht denkt, dass man mal mit sowas zu tun haben wird. Aber ja, die Tiere sind bei uns in Alkohol konserviert und wir haben derzeit bei uns im ersten Stock, also wo meine Sammlung sich befindet oder unsere Sammlung, haben wir 40 Tonnen Alkohol.
Wahnsinn.
Also 140.000 Tiere in Alkohol ungefähr und 7.000 Skelette und Trockenpräparate. Das heißt, das sind Objekte, die man auch für die Schausammlung verwenden kann, Schildkröten oder so, ausgestopfte, präparierte, die man eben dann auch draußen im Schaubereich verwenden kann.
140.000 Präparate und Teile davon sind schon sehr, sehr alt, fast schon 200 Jahre alt.
Also unser ältestes Präparat, also in der Herpetologie, glaube ich, datiert auf das Jahr 1804.
Wie lange halten Sie die eigentlich?
Wie man sieht, die halten sehr lange, nämlich, ja, das wissen wir nicht, also bis jetzt halten sie alle sehr gut. Und ich denke auch, dass, also wenn sie mal konserviert sind in Alkohol, dann ist das, ja, kann man es die nächsten 100, 200 Jahre auch verwenden. Und dafür ist es ja auch da im Museum. Wir bewahren Tiere, um sie auch später noch beforschen zu können. Weil das ist oft die Frage, ja, warum habt ihr das überhaupt? Man hat ja die Tiere draußen und so. Also wir haben manchmal jetzt Arten vor uns, oder die man, wo auch angefragt wird, ob wir die Tiere haben, weil sie draußen einfach weg sind, weil der ganze Lebensraum zerstört sind, die Tiere nicht mehr, keinen Lebensraum mehr haben, dadurch verschwinden. Und dann wird oft gefragt, habt ihr noch Tiere, die wir untersuchen können, die wir genetisch untersuchen können. Mhm. Wir machen Rückschlüsse auf Pestizide zum Beispiel, wie vor früher die Pestizidbelastung, kann man auch an unseren Tieren sehen. Oder wirklich, es werden neue Arten noch beschrieben aus unseren Sammlungen. Also jedes Jahr werden unzählige Arten aus wissenschaftlichen Sammlungen beschrieben.
Wie bestimmt man überhaupt, dass dieses Reptil oder diese Schlange jetzt eine Art ist, die sich von der anderen unterscheidet? Also ist das nicht, ist das so ein ganzer klarer?
Nein, natürlich nicht klar, es ist ein Fluss. Mhm. Also manchmal früher hat man Arten beschrieben, die sind jetzt aufgespalten in 10 Arten. Mhm. Weil man bemerkt hat, okay, durch genetische Untersuchungen, heutzutage können wir CT-Scans machen, wir machen morphologische Untersuchungen, das heißt, wir messen die Tiere, wir zählen die Schuppen, weil für viele Arten ist eine gewisse Anzahl von Schuppen im Kopfbereich, im Körperbereich eine definierte sozusagen Vorgabe, und da kann man dann eigentlich schon eine Art gegen die andere abgrenzen, aber es funktioniert nicht immer und es ist fließend und es obliegt dann auch manchmal dem, der die Art beschreibt, dass er sagt, okay, für mich ist das jetzt eine eigene Art und es ist genetisch so und es ist morphologisch so, dann publiziert man das, hinterlegt ein sogenanntes Typusexemplar oder mehrere in einer Sammlung und dann schaut man, ob das auch von der Fachwelt so angenommen wird und ob die anderen das auch so sehen. Und dann etablieren sich manche Arten, manche werden wieder eingezogen oder das nennt man eine Synonymie. Und im Endeffekt, das ist ein laufender, fließender Prozess, ist aber sehr spannend.
Mhm. Also im Endeffekt ist es auch irgendwie fast der Konkurrenz um die beste Geschichte.
Na, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht
sagen.
Es
ist schon provokant, was ich jetzt gesagt habe.
Ich weiß, aber so, nein, also ich glaube nicht. Aber natürlich macht man es gern. Und es ist toll, wenn man sowas beschreiben kann oder wenn man mit Kollegen zusammen sowas macht und Kolleginnen. Aber eine Konkurrenz ist in der Zoologie zum Teil, also zum Glück noch nicht so vorhanden wie in anderen Fachbereichen, würde ich sagen. Gibt es manchmal, aber sehr selten.
Es ist sicher auch eine Form von Fähigkeit, diese Unterschiede so beschreiben zu können, dass sie eine neue Art aufmachen können.
Naja, es ist standardisiert. Also man geht da schon ein Protokoll durch.
Aha, okay.
Also das ist ein Protokoll, dass man sich die Schuppen anschaut, dass man alles zählt, dass man das mit den nächstverwandten Arten vergleicht, dass man sich die Genetik anschaut, dann schmeißt man das ganze Tier oder gibt es in den CT-Scan und schaut sich vielleicht auch die Wirbelformen an, schaut sich die Bezahnung an, die Schädelform an und dann kann man das vergleichen und dann sagt man, okay, es gibt die und die und die Unterschiede und für mich ist das ganz klar eine neue Art und dann publiziert man es, reicht den Namen auch bei der Kommission ein, da gibt es eine eigene Datenbank, da gibt man dann den Namen an, wann man es beschrieben hat, wer es beschrieben hat, wann man es beschrieben hat. Und dann, ja, ist das sozusagen eine neue Art. Das steht dann natürlich in Diskussion. Manchmal ändern sich es wieder, manchmal bleiben Arten bestehen. Das ist ganz verschieden.
Hast du schon mal eine neue Art beschrieben?
Ja, mit Kolleginnen zusammen. Mhm. Die haben mich dankenswerterweise mit in das Projekt genommen. Und zwar eine Kollegin aus Bonn vom Museum und zwei Kolleginnen aus Bonn. Die haben bei uns mit Blindschlangen, das sind so ganz kleine, so Wurmschlangen, so ganz kleine Schlangen, so aus wie ein Regenwurm eigentlich, gearbeitet und haben bei uns im Museum alle durchgeschaut und haben festgestellt, du, da ist ein Glas dabei, haben sie gesagt, schau dir das einmal an, wir können es nicht zuordnen, wir wissen nicht, was das ist. Und das Glas war 100 Jahre verschlossen. Da hat 100 Jahre niemand angeschaut. Und dann haben wir das angeschaut gemeinsam, sie haben einen CT-Scan gemacht, natürlich genetische Untersuchungen, und dann, das ist sehr schwer bei diesen Wurmschlangen, die Schuppen zu zählen, weil die sind so ganz glatt und ganz fein. Also man kann, das ist wirklich mühsam, da die Schuppen zu zählen. Wir haben das dann gemacht und die Kolleginnen haben dann mit ihrer Expertise einfach festgestellt, das ist eindeutig eine neue Art. Und wir haben dann auch einen Namen dazu gesucht, und zwar die Schlange heißt Epictia Rio Ignis. Und Rio Ignis heißt Feuer in Rio, weil das gerade damals war, wie das Museum abgebrannt ist in Rio. Mhm. Und deswegen haben wir es genannt Feuer in Rio. Und ja, das war eigentlich eine sehr schöne Sache.
Mhm. Als Leiterin der herpetologischen Sammlung stehst du ja auch in einer Tradition. Und ich glaube, du bist die erste Frau, die diese Leitung auch übernommen hat. Ja. Davor waren es nur Männer.
Nur Männer. Das ist auch heute noch großteils so, dass die Herpetologie sehr männerdominiert ist, muss man sagen. Jetzt werden viele meiner Kolleginnen aufschreien. Es gibt natürlich sehr viele Kolleginnen mittlerweile, aber gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, also auch bei Schlangen, sind, muss ich sagen, sehr viele Männer noch und wenig Frauen. Gerade im Amphibienbereich findet man viel mehr Kolleginnen mittlerweile. Und das ändert sich natürlich, aber vor mir waren natürlich hochkarätige Leute da. Also Stein Dachner war bei uns im Museum, der war auch Intendant, glaube ich, vom Museum. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja. Und hat auch im Museum gelebt und war Kustos für die Ichthyologie und also für die Fischabteilung, Fischsammlung und für die Amphibien-Reptilien. Und der war ein Wahnsinn. Der hat privat auch tausende Tiere fürs Museum gekauft, hat hunderte Arten beschrieben. Also eine tolle Persönlichkeit. Und wenn man da in die Fußstapfen von diesen Herren tritt, dann ja, ist das schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Wobei davon ausgeht, dass die Art und Weise, wie heutzutage gesammelt wird, wahrscheinlich ganz anders ist wie, sagen wir, vor 100 Jahren.
Natürlich.
Was sind da die Unterschiede?
Ja, wir haben ja gerade eine Ausstellung im Museum, also zu unserem 150-jährigen Sammlungsbestehen sozusagen, haben wir diese Ausstellung Gutes Sammeln, Böses Sammeln. Und früher ist man mit Expeditionen irgendwo hingefahren, hat gesammelt und hat alles mitgenommen. Heutzutage braucht es Genehmigungen. Wir machen das natürlich nur mit Kooperation mit den Kolleginnen vor Ort. Man braucht Ausfuhrpermits. Wenn die Tiere zum Teil nach dem Washington Artenschutzabkommen geschützt sind, braucht man auch Sittes-Genehmigungen. Also es braucht sehr, sehr, sehr viele Genehmigungen und sehr lange Vorbereitung. Und man sammelt nur mehr gezielt eigentlich für sein Projekt gewisse Gruppen. Und da auch nur kriegt man auch die Artenanzahl meistens vorgeschrieben. Also man braucht schon eine mindestens einjährige Vorlaufzeit, damit man solche Genehmigungen erhält. Und das finde ich auch vollkommen korrekt. Aber natürlich, der Meinung bin ich noch immer, muss man für gewisse Sachen auch heute noch sammeln. Wir müssen auch Sachen bewahren für die Zukunft, für die weitere Forschung, weil wenn die Leute, also unsere Kolleginnen und Kollegen vor 100 Jahren nicht gesammelt hätten, hätten wir diesen Schatz jetzt nicht, den wir im Museum haben und den wir alle weltweit beforschen können. Und das wollen wir natürlich auch fortführen, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es früher gemacht hat.
Das heißt aber, man überlegt sich da ein Projekt zu einer gewissen Art oder man sieht da irgendwo vielleicht eine Fehlstelle in der eigenen Sammlung?
Oder gar nicht so, sondern man hat meistens eine Fragestellung und zu dieser Fragestellung fährt man dann, oder macht es auch in Österreich, fährt man dann in ein Gebiet, untersucht es und nimmt auch Tiere mit, um sie eben im Museum auch als Belegexemplare zu haben und auch beproben zu können oder scannen zu können oder eben, dass auch in 50 Jahren jemand noch mit den Tieren arbeiten kann. Und das ist für mich schon wichtig, dass wir so ein Archiv sind, das auch für die Zukunft da ist, um beforscht zu werden.
Was wird da geforscht werden?
Es ist viel billiger geworden. Man kann riesige Genome machen. Man kann aus musealen Sammlungen, wo früher man gesagt hat, die Tiere sind zu alt, man kriegt überhaupt keine Sequenzen raus aus den Tieren, weil das Material schon zu alt ist, die DNA zu fragmentiert. Da kann man heute mit sogenannter Museomics irrsinnig viel machen, irrsinnig viel Sequenzen generieren, die früher überhaupt nicht möglich gewesen wären, zu einem Preis, der früher auch nicht möglich gewesen wäre. Aber zum Beispiel, ich konnte früher nie bei den Schlangen die Bezahnung mir ganz genau anschauen, weil da müsste man den Schädel präparieren und man musste einfach die Tiere irgendwie schon das Maul öffnen, aber dann macht man das Tier kaputt. Heutzutage gebe ich es in CT-Scanner und drehe mir das und kann mir das ganz genau anschauen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn in 25 Jahren. Also in 100 Jahren wird viel, viel mehr möglich sein. Oder wir schauen jetzt momentan auch zurück. Wir schauen 150 Jahre manchmal zurück und versuchen zum Beispiel auch wenn hoffentlich das Projekt von den Kollegen von der Universität für Bodenkultur durchgeht. Wir versuchen, ein Amphibienprojekt zu machen, wo man schauen kann, wie ist die Pestizidbelastung über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und wir haben so eine Sammlung, auf die wir zurückgreifen können. Wenn man da nicht gesammelt hätte, könnten wir da gar nichts dazu sagen.
Das heißt einfach, man verwendet dazu gesammelte Präparate aus den unterschiedlichen Zeitepochen und untersucht sie dann auf unterschiedliche auf Stoffe. Es ist ja eigentlich auch verrückt, dass es dann plötzlich auch ein biologisch-chemisches Labor, Archiv geworden ist.
Ist es sowieso. Mhm. Also ist es sowieso. Weil wir können solche Sachen, wir können Hormone nachweisen, wir können zum Beispiel auch Krankheiten nachweisen. Mhm. Also man hat ja auch an Museumsmaterial gesehen, dass Pilze, die aufgetaucht sind bei Amphibien zum Beispiel, schon viel, viel länger wahrscheinlich da waren, weil man sie an Museumsmaterial auch schon nachweisen konnte, an den Alpen. Also nein, also man kann die Tiere auf unterschiedlichste Weise beforschen.
Mhm. Gehen wir wieder zurück zum Sammeln, weil natürlich ist es jetzt im wissenschaftlichen Bereich sehr viel schwieriger geworden zu sammeln oder sagen wir so, es ist sehr viel strukturierter und geregelter geworden, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Bereich, das ist der Schwarzmarkt und die gehen wir davon aus, oder man sieht es ja auch überall, dass besonders Schlangen und herpetologische Arten, ist das richtig, wenn ich sage herpetologische Arten?
Reptilienarten. In dem Fall sagen wir, es sind hauptsächlich Reptilien. Mhm.
Ja, die ganze Zeit überall gehandelt werden.
Ja.
Und da gibt es wieder einen Konnex zwischen Museum und quasi ist jetzt da sehr stark involviert in einer echten Detektivarbeit. Ist das richtig?
Ja, also die Detektivarbeit, der Name kommt noch von unserem Sparkling Science Projekt. Mhm. Genau, also wir hatten vor einigen Jahren ein Sparkling Science Projekt und das hat geheißen Wildlife Crime vom Entdecken und Aufdecken. Und da haben wir mit Schülerinnen und Schülern uns beschäftigt mit dem Thema Wildtierkriminalität. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet es, wenn Arten verwendet werden oder vor allem Reptilienarten verwendet werden für Kleidung, für medizinische Produkte, für Fleisch zum Beispiel auch oder eben auch Vögel, wenn Vögel gejagt werden. Also es gibt ja immer noch die Verfolgung von Greifvögeln, auch bei uns in Österreich. Und oder auch der Wolf ist natürlich so eine Problematik. Wir haben uns halt hauptsächlich auf Reptilien konzentriert. Und Wildtierkriminalität gibt es halt noch immer, ist eins der größten Geschäfte neben dem Menschenhandel und dem Drogenhandel und Waffenhandel. Da kommt dann schon die Wildtierkriminalität. Wahnsinn. Und es werden immer noch heute von Schlangen, von Krokodilen, von Waranen verkauft für Kleidung, für sehr teure Kleidung. Es gibt Schlangenschnaps, wo Schlangen eingelegt werden mit Skorpionen, um eben, soll eigentlich helfen gegen sämtliche Krankheiten, gegen Krebs, gegen alles, gegen sämtliche männliche Probleme, so wie das Nashornpulver zum Beispiel auch. Es wird Elfenbein, wird natürlich auch immer noch gejagt. Die Elefanten werden gejagt. Also es ist wirklich eigentlich eine Thematik, wenn man sich das genau anschaut, das ist ein Wahnsinn. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein riesiges Thema ist. Und da haben wir immer ein Projekt dazu gemacht, um die Schülerinnen und Schüler haben wir rausgeschickt, die haben Leute befragt auf der Straße, ob sie überhaupt wissen, was Wildtierkriminalität ist in ihrem Umfeld auch, wie sie dazu stehen, ob sie so Produkte kaufen würden. Sie haben recherchiert im Internet, ob sie was finden. Und das war ganz interessant, weil sie haben sehr viel gefunden.
Wirklich?
Ja, natürlich. Und wir waren beim Zoll, der WWF hat mitgemacht, BirdLife hat mitgemacht, die haben informiert, die Schülerinnen und Schüler in Workshops. Und wir waren auch im DNA-Labor, im Open Lab Vienna, haben dort von einer bedrohten Art DNA extrahiert und sequenziert. Und das war eigentlich, muss ich sagen, ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt, wo eigentlich alle sehr viel mitgenommen haben. Und wir beschäftigen uns im Museum auch anders damit. Wir unterstützen den österreichischen Zoll, also vor allem Schwechat, weil wir da sehr nah dran sind mit unserer Expertise, aber das ganze Haus bei uns, also weil es werden ja nicht nur Reptilien geschmuggelt, es werden Vögel geschmuggelt, Säugetiere geschmuggelt oder auch Pflanzen. Und da schauen wir eben, dass wir auch eine Bestimmung machen können, falls es gefordert ist oder falls wir es machen können, falls es möglich
ist. Die rufen dann bei euch an und sagen, du, wir haben da jetzt eine Ledertasche und wir wissen nicht, ob das aus Schlangenleder ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, wir haben einen Verteiler und da wird das Foto reingestellt und dann, da sind ganz viele aus Österreich, viele Expertinnen und Experten dabei und dann schaut sich jeder das Bild an und einer fühlt sich dann natürlich immer zuständig und weil wenn es ein Säugetier ist, sage ich dazu nichts, weil da haben wir den Kollegen Frank Zachus bei uns im Museum, der das dann macht, oder den Sven Renner bei den Vögeln. Und wenn es was Reptilienmäßiges ist, dann schaue ich es mir an und schreibe mal rein, es könnte das und das sein. Und dementsprechend, ja, meistens werden die Sachen eher mal beschlagnahmt, um sie dann auch anzuschauen und zu begutachten.
Aber das ist ja spannend. Das heißt, da gibt es ein eigenes System, um sehr kurzfristig der Expertise
einfach eine Vernetzung, ja.
Zu holen. Das ist ja großartig. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber da hört es ja auch nicht auf, sondern das Museum oder gerade du unterstützt ja, wie ich gelesen habe, auch das österreichische Bundesheer.
Ja, aber nicht in Bezug auf Wildlife Crime, sondern wir machen ganz was anderes. Wir machen mit dem österreichischen Bundesheer und auch mittlerweile mit der deutschen Bundeswehr gemeinsam ein Projekt zur gefährlichen Fauna für Auslandseinsätze. Denn wenn man einen Auslandseinsatz macht, dann, ich sage immer, die Menschen sind dort natürlich das Gefährlichste, aber natürlich, man muss auch schauen, es gibt Vektoren, das heißt, es gibt Überträger von Krankheiten wie Malaria, Dengue, Fieber, solche Sachen, es gibt Skorpione, es gibt Spinnen, es gibt Großsäuger, die gefährlich sind, aber natürlich auch gefährliche Schlangen. Und wir haben für das Militär eine Datenbank erstellt. In der Datenbank sind sehr, sehr viele Länder abrufbar. Auf Knopfdruck kann man schauen, was kommt in diesen Gebieten vor, auf was muss man achten. Und es wird jetzt derzeit gerade von medizinischem Personal, also beim Militär, befüllt mit auch noch medizinischen Vorgehensweisen, wie sind die Symptome, wie ist die Behandlung, was kann man da tun. Und dann ist die Datenbank eigentlich von unserer Seite fertig und kann verwendet werden, wird auch schon verwendet, ja, für Auslandseinsätze.
Und auch das deutsche Bundesheer.
Die Bundeswehr. Die deutsche Bundeswehr verwendet das auch, genau, ja, seit letztem Jahr.
Vielleicht nochmal zurück zu dieser Thematik vom Tierschmuggel, weil da ist mir nämlich noch was eingefallen, ich habe nämlich letztens gelesen, dass auch Kröten jetzt gerade sehr groß im Kommen sind, aufgrund ihrer halluzinogenen Eigenschaften. Ja.
Aber das sind nicht alle. Sag mal, bitte nehmen Sie jetzt nicht jede Erdkröte im Garten und schlecken Sie sie ab. Sie werden sich wundern, es ist nicht so angenehm. Nein, es sind gewisse Kröten und die produzieren ein halluzinogenes Gift. Und zwar, Kröten haben so Drüsen auch am Kopfoberseite, wo sie so ein milchiges Sekret abgeben. Und wenn man das, ich weiß nicht, ich glaube, kann es wirklich nicht sagen, abgeschleckt oder es wird da geraucht, kriegt man wirklich groß halluzinogene Effekte. Muss man aber sehr vorsichtig sein. Wird aber durchaus gehypt, ja, von manchen. Und das haben wir auch, das trifft sich sehr gut, auch beim Bundesheer natürlich drinnen in der Datenbank, dass man das bitte nicht machen soll. Und da gibt es ein eigenes Kapitel dazu, weil natürlich vieles dann auch gern ausprobiert wird.
Ja, aber es ist schon interessant, inwiefern da dieses Mensch-Tier-Verhältnis die seltsamsten Blüten treibt in Wirklichkeit.
Das stimmt.
Einerseits werden die Dinge natürlich quasi gesammelt, dann werden sie sehr oft zu irgendwelchen Statussymbolen weiterverarbeitet, wobei sie natürlich auch, wenn sie lebend gesammelt werden, ja Statussymbole kennen. Aber wie siehst du das prinzipiell? Also wie schaust du da auf diese ganze Reptilienkultur, die es da gibt? Also das, es gibt ja unzählige Leute. Ja. Genau.
Also ich finde, wenn man die Tiere als Haustier hält, finde ich das immer mal okay. Und das passt auch. Also ich finde es toll, wenn sich Leute wirklich intensiv damit beschäftigen und ich kenne sehr, sehr viele, die da ganz tolle Arbeit leisten und die auch die Forschung unterstützen mit der Terroristik, also die wirklich Tiere zur Verfügung stellen. Ich durfte damals sogar bei vielen für meine Dissertation Proben nehmen von ihren lebenden Tieren. Also es gibt sehr, sehr tolle Leute, die da ganz engagiert sind, die irrsinnig viel wissen und die das ganz minutiös betreiben. Und das ist auch unterstützenswert. Nicht unterstützenswert finde ich, wenn man irgendwo hingeht, ein Tier kauft, sich überhaupt nicht auskennt dann, und es einfach daheim hält und sich nicht drum kümmert. aber das sind zwei Paar Schuhe. Also die Terroristik, wie ich sie kenne und wie ich die meisten kenne, die das machen, finde ich absolut unterstützenswert und sollte man auch immer enger zusammenarbeiten mit der Forschung und der Wissenschaft. Aber eben so Einzelsachen, Börsen, wo man was kaufen kann und das gefällt einem jetzt, weil man es im Fernsehen gesehen hat, mhm, und dann weiß man nicht einmal, was das Tier frisst oder wie, welche Bedingungen es haben muss. Mittlerweile müsste man ja einen Kurs machen, wenn man Reptilien, mhm, auch besitzt oder Amphibien. Da gibt es einen vorgeschriebenen Grundkurs, aber den macht wahrscheinlich auch nicht jeder. Und diese schwarzen Schafe, also das finde ich wirklich nicht unterstützenswert, muss ich sagen. Mhm. Weil kommt immer wieder vor, dass auch Tiere dann, wenn man sie nicht mehr haben will, weil das doch nicht so toll ist, dass die natürlich dann auch ausgesetzt werden. Mhm. Und das haben wir natürlich auch. Wir haben überall in Wien Schmuckschildkröten ausgesetzte in den Teichen. Und die kommen natürlich alle aus Privathaltung. Und die Tiere sind zwar ganz nett zu kaufen. Mhm. Und dann denkt man sich auch, so nette kleine Schildkröte, die werden aber viel größer und brauchen viel mehr Platz, mehr Futter. Und viele setzen dann die Tiere aus. Und zum Teil können die bei uns ganz gut überleben. Und deswegen, aha, sieht man im Prater und überall die Schmuckschildkröten oder im Donaupark.
Mhm. Okay, das heißt, es gibt ja diese sogenannten Alien Species.
Genau, die Neozonen.
Die Neozonen, die sie dann bei uns tatsächlich ansiedeln.
Ja, also wir haben mittlerweile einige auch Nachzuchten, also dass man weiß, die Tiere pflanzen sich auch fort, manche Arten. Und da haben wir jetzt auch schon wirklich Nachweise von Jungtieren.
Mhm. Gibt es da noch andere Arten, bei denen es der Fall ist?
Also bei den Schildkröten ist auf jeden Fall, bei uns sind für Österreich. Mhm. Ja. Was wir in Österreich natürlich haben, ist, wir haben unterschiedlichste genetische Linien der Mauereidechse. Mhm. Also in Österreich kommt die Mauereidechse eigentlich, sage ich jetzt mal, vor in zwei genetischen Linien in großen, es sind auch zwei Unterarten, also die Nominatform, die Podazis moralis, moralis heißt sie auf Latein, oder Podazis moralis maculiventris im Inntal. Und die werden bei uns also heimisch. Und es gibt aber mittlerweile unzählige aus dem Gesamten, das ist ein großes Verbreitungsgebiet, ein europäisches, die Mauereidechse. Und wir haben mittlerweile Linien, wirklich unzählige, sodass wir oft gar nicht mehr wissen, was wir jetzt vor uns haben. Die Tiere werden verschleppt, sie werden verschleppt über Transportwege bei Eisenbahnen mit zum Beispiel mit Pflanzen kommen sie mit Gemüse. Manche Leute schleppen es indirekt, ohne es zu wissen, im Auto mit vom Urlaub. Und so tauchen die Tiere dann auf und können bei uns ganz gut überleben. Mhm. Und mittlerweile haben wir sogar eine vom Balkan eigentlich beheimatete Eidechsenart in Kakran sitzen, die wahrscheinlich durch Pflanzen verschleppt worden ist. Und es ist eine gute Population mittlerweile und, mhm, hält sich sehr gut in Wien.
Wenn du sagst mit Pflanzen, also mit LKWs? Oder?
Ja, es werden ja zum Beispiel Olivenbäume, es werden ja Pflanzen kreuz und quer durch Europa gekarrt. Mhm. Und da sitzen dann irgendwo im Erdballen am Rand irgendwo oder am LKW Mauereidechsen oben und die springen dann runter oder rennen weg und können sich bei uns ganz gut ansiedeln.
Mhm. Und du hast ja vorher gesagt, dass bei dir dann Leute im Museum anrufen und dann zum Beispiel sagen, ich habe eine Schlange in meinem Garten, was, mhm, kann ich jetzt tun? Passiert das oft, dass sogar jemand auftaucht mit einem Reptil bei dir?
Nein, also auftauchen tun die Leute eigentlich nicht mit Tieren, aber sie rufen sehr oft an. Mhm. Und dann kriege ich Fotos geschickt und das war ganz interessant. Also meine spannendste Geschichte war auf jeden Fall von einer Dame, die bei mir angerufen hat. Es war zu Beginn von Corona 2020 und die hat angerufen und hat gesagt, Frau Schweiger, ich bin da klettern in der Nähe von Winzendorf, also und in der Emmerschlucht und habe eine Schlange gesehen und ich glaube, die Schlange gehört hier nicht her. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, da haben sie ein Foto und sie hat gesagt, ja, sie hat eins, sie schickt es mir. Und sie hat mir dann das Foto geschickt und ich bin sofort mit dem Kollegen, ich habe gesagt, hol das Auto, wir fahren da mal hin, weil es war eindeutig eine Hornwipper, eine europäische. Und die europäische Hornwipper kommt bei uns in Kärnten und in der südlichen Steiermark vor. Ganz ein kleines Randverbreitungsgebiet, mhm, aber nicht in der Nähe von Wiener Neustadt. Gibt es kein Vorkommen. Und es war aber eindeutig eine. Und ich habe mir gedacht, okay, es hat jemand ein Tier ausgesetzt. Und wir sind aber dann da hingefahren und haben im Zuge unserer Begehungen dann schon einige Tiere gefunden. Und ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, das ist ja gar nicht weit weg von Wien, dass wir das nie bemerkt haben. Und es ist eine steile Wand, es ist ein großes, also die Fischauer Vorberge, also ein großes Areal. Und mittlerweile läuft schon die zweite Masterarbeit dort, weil wir die Population untersuchen. Und jetzt schauen wir es uns auch genetisch an. Und liebe Grüße auch an den Daniel, der gerade draußen unterwegs ist wahrscheinlich und diese Arbeit macht. Und wir schauen uns das jetzt alles an und werden das dann auch publizieren, aber es ist eindeutig, es sind ausgesetzte Tiere, auch von der Terroristik, nehme ich an, von jemandem. Und die Tiere haben sich dort perfekt gehalten und auch reproduziert. Und ja, also das war bisher wirklich mein einschneidendstes Erlebnis durch einen Anruf bei uns im Museum.
Es gibt einerseits Populationen, die entstehen, weil sie verschleppt werden oder ausgesetzt werden, aber andererseits kann ich mir ja auch vorstellen, wir haben ja gerade schon sehr starke, gerade im Alpenbereich, messbare klimatische Veränderungen. Was passiert denn da? Gibt es dann natürliche Wanderbewegungen?
Natürlich. Also wir sehen es auch, dass sich eher zum Beispiel die Äskulapnatter, die sehr wärmeliebend ist, dass sich diese Tiere sicher einen Vorteil haben und sich auch weiter ausbreiten werden und schneller ausbreiten werden. Aber dass die Kreuzotter durchaus Probleme kriegen wird und wahrscheinlich immer weiter nach oben jetzt da wandert, weil es einfach unten schon zu warm ist für die alpinen Populationen. Aber wie gesagt, die Hornviper oben, die hält sich natürlich in Winzendorf auch sehr gut. Das ist ein sehr schöner, südexponierter Hang. Es schaut eigentlich dort ein bisschen aus wie in Kroatien. Es ist sehr mild. Man hat viele Mauerdechsen dort, die sie auch fressen kann. Das heißt, es sind dort optimale Bedingungen. Und deswegen, die Tiere sind dort sicher nicht hingewandert, sondern sind dort ausgesetzt worden und haben sich dann dort deswegen auch sehr gut halten können.
Das heißt, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, mit, sagen wir, 4 Grad mehr Erwärmung, was haben wir dann, Krokodile oder was?
Nein, das werden wir nicht haben, weil das ist ein bisschen weit weg. Aber natürlich könnte sein, zum Beispiel, dass auch die Aspisviper bei uns in Österreich einmal dann wirklich schon langsam einwandert und da Möglichkeiten hat, auch hier zu leben, auch vor klimatischen Bedingungen. Und das wird sich sicherlich im Zuge der nächsten 100, 200 Jahre oder länger natürlich auch ändern.
Wo lebt die? Und die?
Also schon sehr grenznahe. Also wir haben grenznahe Vorkommen, von in Slowenien zum Beispiel. Und ich denke mir, also es könnte schon sein, dass das Tier dann, ich würde mich freuen, wenn das zum Beispiel noch wäre in meiner Amtszeit sozusagen im Museum, aber wird sicherlich passieren, dass in Österreich einmal Nachweise geben wird.
Aber jetzt weg von diesem Katastrophendenken der Erderwärmung, prinzipiell sind ja Bewegungen dieser Arten wahrscheinlich ganz natürlich, oder?
Ja, natürlich, das schon. Aber ich muss noch was kurz sagen wegen der Erwärmung, wo wir natürlich große Probleme haben. Also andererseits Tiere, die sehr thermophil sind, die das eigentlich aber gut damit zurechtkommen, das funktioniert ja ganz gut. Aber große Probleme haben wir bei den Amphibien. Denn wir sehen es jetzt alle, es regnet nicht. Wir warten auf Regen. Die Laichgewässer trocknen zum Teil aus. Es gibt dadurch keine Reproduktion der Amphibien in vielen Teilen. Also das heißt, Amphibien sind besonders stark von diesem Klimawandel betroffen und auch von dieser ausbleibenden Regen.
Aber gibt es da was kann man da überhaupt? Ist das so ein großes Problem, dass man da eigentlich gar nichts dagegen machen kann oder gibt es da irgendwelche Dinge?
Wir könnten wahrscheinlich nichts machen. Man könnte vielleicht künstlich Gewässer auffüllen, aber das wird nicht funktionieren. Also es ist wirklich ein Problem.
Okay, spannend. Du behandelst diese Themen ja, wie wir vorher schon gehört haben, auch oft in Citizen Science Projekten. Das heißt also, du bindest Menschen oder das Museum gibt Menschen den Anstoß, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen. Und du hast mir vorher erzählt, dass jetzt gerade eines am Laufen ist.
Ja, also wir freuen uns schon alle auf unser nächstes Citizen Science Projekt, das Kolleginnen und Kollegen von mir vom Museum, von der Herpetologischen Sammlung durchführen und auch entwickelt haben. Und zwar ist das sogenannte Herpetorace. Und das machen wir jetzt schon das dritte Mal. Und das Herpetorace findet dieses Jahr, bitte alle zuhören und aufschreiben, vom 30. bis 31. Mai statt. Und jeweils von 0 Uhr bis 24 Uhr. Also es geht 2 Tage durch. Und um was geht's? Wir sammeln im Museum nicht nur Tiere, sondern wir sammeln auch Beobachtungsdaten von Amphibien und Reptilien in Österreich. Und wir haben eine riesige Datenbank und die auch als Grundlage dient, zum Beispiel jetzt für die Erstellung der neuen roten Listen, gemeinsam mit den Kolleginnen aus Salzburg, die haben auch so eine große Datenbank und da haben wir sehr viel gemeinschaftlich gearbeitet dran, dass wir einfach einen großen Datenpool haben. Mhm. Und der für zum Beispiel auch Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien-Einstufungen verwendet werden kann, wie gesagt, für die roten Listen oder auch für einen neuen Verbreitungsatlas. Und um aber unseren Datenpool immer mehr zu erweitern, binden wir seit 35 Jahren Bürgerinnen und Bürger in das Projekt ein, weil wir sie bitten, uns Daten zuzusenden, Daten zu sammeln. Und da gibt es wirklich tolle Beispiele, also wie aktiv die Leute da mitarbeiten. Und so machen wir es auch das Herbit to Raise, weil wir gesagt haben, wir wollen das ein bisschen so als Challenge machen. Es ist 2 Tage, geht um 0 Uhr so los. Und je mehr Fundbeobachtungen von Amphibien und Reptilien man in diesen 48 Stunden liefert, desto eher hat man die Chance auf ganz tolle Preise. Mhm. Und es gibt immer tolle Preise. Es gibt zum Beispiel heuer auch eine Führung hinter die Kulissen, die ich machen werde für 10 Personen.
Wahnsinn.
Und ich glaube, wir haben ja schon vorher geredet, unsere Sammlung kennen ja nicht so viele im Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch ein ganz toller Preis. Und es gibt manchmal auch Lampen oder voriges Jahr hatten wir Stirnlampen, wir hatten voriges Jahr Ferngläser. Also man kann tolle Preise gewinnen und uns zugleich unterstützen und es macht auch Spaß. Und es gibt ein Punktesystem, das heißt, in Gebieten, wir geben dann immer vor eine Karte her, in Gebieten, wo wir noch keine Fundmeldung haben, sind weiße Flecken, kriegt man viel mehr Punkte, wenn man dort etwas meldet, als aus Gebieten, wo wir schon was wissen. Das heißt, man kann sich auch sehr gezielt eine Route dann raussuchen anhand unserer Karte und natürlich dann auch viel mehr Punkte bekommen.
Ich bin jetzt schon motiviert, also ja, ich muss sagen.
Bitte mach mit. Also bitte alle mitmachen und schaut auf die Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie, ÖGH.
Das werden wir alles in den Shownotes verlinken.
Genau, und da ist das alles ganz genau angegeben und wenn man Fragen hat, gibt es dort auch eine Kontaktadresse.
Liebe Sicke, ich muss dir jetzt am Schluss aber doch noch was fragen, und zwar nämlich, wir haben komplett ausgespart. Hast du eine Lieblingsart? Das muss ich einfach fragen.
Ja, das verstehe ich und das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Es ist gar nicht so einfach, aber derzeit muss ich sagen, es war lange Zeit eigentlich eine heimische Schlange, es war lange Zeit die europäische Hornviper. Und weil die einfach so toll ausschaut mit dem Horn vorne an der Schnauzenspitze,
Hat die was Weißes vorne auf dem...
Nein, das ist ein Horn, das ist wirklich ein Horn.
Ein richtiges Horn.
Ein richtiges Horn aus Schuppen und das ist so beweglich. Bei den Jungtieren ist es immer so weggeklappt, das schaut sehr nett aus. Und es sind einfach tolle Schlangen, also wunderschöne Schlangen. Und vor allem wir sind am nördlichsten Verbreitungsgebiet, unsere Tiere sind so braun und grau, auch schön. Aber je weiter südlich man geht, auf den Balkan oder Griechenland, dann weiter rüber Richtung Türkei, werden die Tiere, es gibt orange Tiere, es gibt gelbliche Tiere, also weißliche, ist wunderschön. Und tolle Schlangen. Und was mir auch mittlerweile... Also die Schlange, die mich am meisten fasziniert, ist eigentlich die Königskobra. Es ist so eine große Giftschlange, die ja fast 4 Meter lang werden kann.
4 Meter wird sie lang.
Und die andere Schlangen frisst, die sich von anderen Schlangen ernährt. Es gibt einige Schlangenarten, die auch andere Schlangen fressen. Und ich durfte einmal in Indien sogar eine lebend sehen draußen. Und die war in einem Krankenhaus. Ja, weil ich war damals mit einer Kollegin unterwegs, die dort ein Projekt gemacht hat vom Tiergarten Schönbrunn und mit der Doris Breininger. Und die hatte dort ein Projekt und ich durfte mit und sie im Feld unterstützen bei ihrer Arbeit. Und im Endeffekt, muss man sagen, haben sie uns dann angerufen und haben gesagt, wir haben eine Königskobra im Krankenhaus und die liegt dort und ob wir sie sehen wollen. Und
ja, aber warum im Krankenhaus?
Weil es alles offen ist dort und die Schlange sich einfach rein verirrt hat.
Ah, okay.
Und die ist dort drin gelegen. Und wir sind dann hingefahren und haben uns das natürlich angeschaut. Und die ist wirklich, wie bei uns im Wartebereich, ist im Eck diese riesige Königskobra gelegen.
Jui.
Und es war sehr toll. Und es sind dann sogar Schlangenfänger gekommen, Inder vor Ort, die das öfter machen und die haben die Schlange dann auch gefangen und dann bei uns in der Nähe, wo wir gearbeitet haben, ausgesetzt. Ja. Und das war schon sehr beeindruckend, weil es wunderschöne, riesige Schlangen sind, die, es ist einfach ein imposantes, tolles Tier. Und Aber ich würde auch sagen, mir gefällt genauso unsere heimische Ringelnatter. Also begeistert mich genauso. Also es ist sehr schwer, da ein Lieblingstier sozusagen zu haben, weil sie einfach jede Schlange oder jedes Reptil, jedes Amphib ist toll.
Das ist ja schon eine gute Inspiration für alle, die bei dieser Schnitzeljagd da mitmachen. Mhm. Vielleicht findet sie ja eine Königskobra.
Das wahrscheinlich nicht.
Das, also, wahrscheinlich
das
nicht.
Ist sie, weil
da gibt es aber dann extra Punkte.
Ja, für die Königskobra, ja, aber die gibt es bei uns nicht. Also da muss man nach Asien gehen, damit okay. man die hat. Aber die Hornwipper natürlich, die kann man bei uns finden und ja.
Okay. Ja, super, liebe Silke. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wirklich großartig. Danke
sehr dir. Sehr gerne und danke für die Einladung. Danke. Und bitte alle mitmachen beim Herbetto Race.
Ja, ich mache mit. Tschüss.
Tschüss.